Also Wissen alleine führt ja auch nicht zu einer Verhaltensänderung. Also wir gehen ja an die Schulen und versuchen, Prozesse anzustoßen und haben da mittlerweile natürlich auch Erfahrungen und auch im Team verschiedenste Expertise.
Gerade Mobilität, das betrifft die SchülerInnen ja auch. Die kennen sich damit aus, die wissen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Da sind die eigentlich die besten Ansprechpersonen und die können da dann auch viel bewegen.
Und wir sind unglaublich glücklich darüber, dass es überall diese engagierten Menschen gibt.
Was ich immer total schön finde, wenn man dann hört, ja, die Schule hat jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, hat da jetzt ihren ersten einen eigenen Strom und so. Da habe ich gestern eine Nachricht von der Schule bekommen, das hat mich sehr gefreut.
Also ich verändere ja nichts direkt, wenn ich irgendwie mehr weiß, sondern es braucht diese Selbstwirksamkeit. Es braucht dieses Wissen auch darüber, was habe ich denn für andere Optionen? Oder mit welchen Menschen kann ich mich denn zusammenschließen, um gemeinsam dann wirksam zu sein? Also auch dieses Verbündete suchen ist ein sehr wichtiger Teil von.
Ja, Klimaschutz auf jeden Fall in alle Unterrichtsfächer irgendwie mit zu integrieren und reinzutragen, weil es kann halt auch über den Biologie- oder Geografieunterricht hinausgehen.
Also fürs Projekt Zero wünsche ich mir, dass wir hoffentlich weiterhin wirksam sind. Ich habe nicht nur einen ökologischen Fußabdruck, den ich versuche zu verkleinern, sondern ich habe auch einen Gerechtigkeitshandabdruck und kann mitgestalten. Also dieses Verständnis zu stärken, das wünsche ich mir innigst.
Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, in dem ich mich mit Menschen unterhalte, die an nachhaltigen und gesunden Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche interessiert sind und sich darüber hinaus Gedanken über die Aufgaben von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen machen. Im Zentrum meiner Gespräche steht die Frage, was wir aus der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere der von Kindern und Jugendlichen lernen können und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Auf das Gespräch für die heutige Podcast-Folge habe ich mich besonders gefreut. Zum einen deshalb, weil mir als Biologin die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz natürlich besonders am Herzen liegen und ich im Kontakt mit SchülerInnen immer wieder erlebe, wie wichtig es ist, die damit verbundenen Herausforderungen und Fragen gemeinsam zu bearbeiten und zu bewegen. Zum anderen finde ich es aber auch besonders schön, dass das Projekt CO2 Zero, das sich für eine nachhaltige, klimabewusste Bildung stark macht und über das wir gleich sprechen werden, von ehemaligen Waldorfschülerinnen ins Leben gerufen und mit Leben gefüllt wird. Nun wünsche ich euch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, dass ihr euch inspirieren lasst, vielleicht sogar die angesprochenen Aspekte aufgreift und selbst mit euren SchülerInnen und Kolleginnen zu aktiven KlimaschützerInnen werdet. Solltet ihr bereits in Sachen Klimaschutz aktiv sein, dann freuen wir uns natürlich, in einer Mail an waldorflernt@web.de von euren eigenen Erfahrungen in Schule und Unterricht zu hören. Also herzlich willkommen, Janina und Ilmarie, zu diesem Podcast-Gespräch für Waldorf lernt, Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ich würde gerne euch zuerst einmal fragen oder bitten, euch vorzustellen.
Ja, gerne. Genau, also mein Name ist Janina. Ich bin ehemalige Waldorfschülerin von der Rudolfsteiner Schule in Wuppertal. Genau, habe nach dem Abitur dort ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und dann Klimaschutz und Klimaanpassung in Bingen studiert. Und der Klimawandel und alles, was damit so zusammenhängt, ist für mich ein brennendes Thema und mir ein großes Anliegen. Und dann bin ich auf das Projekt gestoßen und die haben im August 2021 oder im Sommer 2021 halt eine Stellenausschreibung gehabt. Da habe ich mich beworben und bin sehr froh, dass ich genommen wurde und unterstütze sehr das Team. Genau.
Ich heiße Ilmarie, ich war Waldorfschüler auf der Freien Waldorfschule in Schopfheim, Südschwarzwald. Vom Hintergrund oder vom akademischen Laufbahn her bin ich Psychologe mit Schwerpunkt Umweltpsychologie. Das heißt, ich habe mir viel angeschaut, warum Menschen zum Beispiel das Auto nehmen und nicht den Zug. Und entsprechend der Umweltpsychologie schon früh viel mit der Klimakrise auseinandergesetzt, auch aktiv gewesen als Klimaaktivist, hier und da mal ein paar Bagger blockiert. Und dann gedacht, hey, lass doch mal ein Projekt machen und wir haben doch Kontakte in die Waldorfwelt. Und so ist das entstanden, aber dazu sicher später noch mehr.
Ja, danke. Jetzt haben wir das Projekt bisher gesagt. Jetzt müsstet ihr eigentlich als nächstes das Projekt ein bisschen genauer beschreiben. Was ist denn das Projekt?
Genau, das Projekt heißt CO0, klimaneutrale Waldorfschulen. Und es entstand aus einer Idee von Sebastian, Freund von Dorit, meiner Partnerin und mir. Der kam auf uns zu und meinte, hey, wir haben doch zusammen schon irgendwie Kulturprojekte organisiert. Kantare ist eine zweiwöchige Waldorf-Singetagung, die wir gemeinsam organisiert haben. Aber lass doch mal was mit Klimakrise machen als Thema, denn die wird nicht weniger relevant und ich glaube, da ist auch viel zu tun. Und dann haben wir uns hingesetzt und es gab die Möglichkeit, einen Artikel in der Erziehungskunst zu schreiben. Ich glaube, es war Frühjahr 2020, gerade als Corona losging. Und das haben wir als Anlass genommen, im Endeffekt so ein bisschen zu träumen und zu schauen, was können wir uns denn vorstellen? Und das war der Startschuss von dem Ganzen. Soll ich noch mehr erzählen, wie es weiterging?
Ja, erstmal noch ein bisschen.
Genau, es war ganz spannend. Denn zu der Zeit, als wir sozusagen, wir wussten, wann der Einsendeschluss ist, waren Dorit und ich gerade im Amazonasbecken in Südamerika reisen und hatten nur bedingt Internet, aber den Artikel haben wir trotzdem zusammenbekommen und haben da im Endeffekt so skizziert, was wir uns vorstellen. Also Schulen dabei zu begleiten, Klimaschutz voranzubringen, klimaneutral zu werden. Und hatten uns direkt von Anfang an so ein sehr großes Ziel gesetzt. Bis 2030 wollen wir alle Waldorfschulen auf den Weg zur Klimaneutralität bringen. Das haben wir dann so ein bisschen eingedampft. Vielleicht alle schaffen wir nicht, aber 80%, mal schauen. Und kamen dann auch ins Gespräch mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und die waren direkt begeistert von unserer Idee. Und im Endeffekt haben wir das dann im Schuljahr 2020/21, dann im Sommer direkt gestartet unter dem Dach des Bundes der Freien Waldorfschulen, wo wir jetzt auch noch immer angestellt sind und das Projekt voranbringen. Und genau, es ging dann gleich los mit 6 Schulen, mit denen wir mehr oder weniger am Anfang den Inhalt auch gemeinsam erarbeitet haben, also auch geschaut haben, okay, wir haben uns das überlegt, im Vorhinein natürlich besprochen mit den Schulen, hey, wir kommen jetzt zu euch, machen einen 6-stündigen Workshop, 3 Stunden Freitag, 3 Stunden Samstag mit SchülerInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Geschäftsführung, Eltern und danach dann auch geschaut, hat das so funktioniert? Was wollen wir vielleicht zum nächsten Workshop? Und wir hatten ja 6 Schulen, das heißt, wir haben jeden Workshop mehr oder weniger 6-mal gemacht, dann auch angepasst und auch geschaut, was passt für die Schule. Und es war sehr viel am Anfang so Learning by Doing. Und zur gleichen Zeit haben wir auch, also das lief am Anfang alles ehrenamtlich, haben wir auch angefangen mit dem Bund der Freien Waldorfschulen, schon mit Christoph Dörsch, dem Geschäftsführer, unserer Ansprechperson, Anträge zu schreiben, um das auf solide finanzielle Beine zu stellen und waren dann sehr froh, dass wir dann ab Januar 2021 sozusagen angestellt waren für unsere Arbeit, die wir gemacht haben. So ging es los.
Und wie war denn die Resonanz bei den Schulen, auf eure Idee? Wie seid ihr überhaupt in Kontakt mit den Schulen gekommen? Ja, und wie?
In dem Artikel in der Erziehungskunst haben wir direkt aufgerufen und gesagt, hey, wenn ihr Interesse habt, meldet doch bei uns. Und es war ganz interessant, weil das direkt zu Beginn der Corona-Pandemie war und normalerweise Erziehungskunst ja über die SchülerInnen verteilt werden, an die Elternhäuser kommen und so weiter. Das heißt, wir dachten erst so, es kommt gar keine Resonanz, aber es dauerte einfach relativ lange, bis die Erziehungskunst sozusagen in die Breite gestreut war. Und dann so kurz vor Ende des Schuljahres, des laufenden Schuljahres, kamen dann noch wirklich einige Schulen auf uns zu, sodass wir diese 6 Schulen hatten, zusammen bekamen. Und wir hatten natürlich auch unsere Schulen, wir alle 3, die wir als Gründungsteam da am Start waren, unsere Schulen auch gefragt und geschaut, ob die mitmachen wollen. Leider hat es keine von den 3 geschafft, aber dafür hatten wir andere begeisterte Schulen.
Wenn jetzt eine Schule auf euch zukommt und sagt, wir sind interessiert, wie sieht dann das Prozedere aus? Was macht ihr dann zusammen? Gebt ihr denen ein Programm und das müssen sie umsetzen oder wahrscheinlich eher nicht? Genau, Janina, magst du dazu was sagen?
Ja, gerne. Also im Regelfall schreiben wir halt immer im Frühjahr die neue Runde aus und dann können sich die Schulen bei uns bewerben. Das sieht eigentlich nur so aus, dass die so eine Erklärung unterschreiben müssen, dass sie interessiert sind, mitzumachen und halt aus der Geschäftsführung und dem Vorstand, aus den sonstigen Angestellten, aus der Schule, aus dem Kreis, von den Lehrkräften jemanden und auch aus dem Elternkreis und den SchülerInnen jeweils jemanden in einer Gruppe zusammenbekommen, sodass sie halt tatkräftig auch starten können. Genau, und dann tauschen wir uns mit denen aus und wählen dann eben die Schulen aus oder losen aus, je nachdem, wie viele es sind. Genau, und dann gibt es eigentlich immer erstmal so ein Kennenlerngespräch, wo wir versuchen, die Schulen kennenzulernen, ein paar Fragen zu stellen. Wie sind die überhaupt aufgestellt? Was sind die Voraussetzungen an der Schule? Was haben sie vielleicht schon? Wo besteht Potenzial? Und was sind auch deren Wünsche an uns? Und nach diesem Kennenlerngespräch teilen wir dann die Schulen im Team auf, sodass jede Schule eine feste Ansprechperson hat, die sich dann auch gut mit der Schule auskennt. Und dann starten wir eigentlich in der Regel mit dem ersten Workshop mit der Schule dann wirklich in das Projekt. Dafür haben wir dann festgelegtes Programm und versuchen dann, oder wir etablieren dann an der Schule eine Klima-AG, die sich dann an dem Workshop spätestens gründet. Manche Schulen haben die auch schon vorher. Und die starten dann eben, entwickeln die ersten Maßnahmen, überlegen, was sie machen wollen. Und bis zum zweiten Workshop laufen die dann relativ alleine weiter, arbeiten an ihren Maßnahmen, und wir haben dann einmal im Monat noch ein Online-Treffen mit einer Ansprechperson aus der Klima-AG, sodass wir nicht mit der ganzen Klima-AG reden. Genau, sodass wir da aber auch im ständigen Austausch sind.
Mir wäre da die Frage, wenn ihr jetzt an meine Schule kommen würdet, diese Workshops, die du gesagt hast, also bringt ihr dann praktisch Vorschläge mit, was jetzt meine Schule machen müsste, um klimaneutral zu werden? Oder wie läuft sozusagen die praktische Arbeit miteinander ab? Denn die Situation jeder Schule ist ja vermutlich ganz, ganz unterschiedlich.
Ja, also vielleicht um das gesamte Projekt einmal zu skizzieren, ich sehe davor, also drei Bereiche. Das ist einmal sozusagen die Arbeit an der Schule, die wir begleiten. Dann ist das die Vernetzung zwischen den Schulen, die wir sozusagen ermöglichen und dafür Strukturen schaffen. Und dann ist es zusätzlich noch so ein bisschen so diese Materialien zusammen mit den Akteurinnen und den Schulen erarbeiten und dann frei zur Verfügung zu stellen und sozusagen zu verbreiten. Und wenn wir zu diesem ersten Punkt gehen, die Arbeit an der Schule, da beginnt das natürlich mit diesem Kennenlerngespräch, aber wir geben denen direkt auch ein Online-Schulbilanzierungstool mit an die Hand. Das haben wir zusammen mitentwickelt oder Greenpeace hat das entwickelt und wir begleiten das schon von Anfang an. Schul-CO2-Rechner ist das im Endeffekt. Und den füllen die als erstes aus, also geben ein, wie viele Kilowattstunden Strom, wie viel Wärme und so weiter haben sie verbraucht, wie viel Wasser. Und sozusagen mit dieser Datenbasis im Endeffekt gehen wir in den ersten Workshop. Wir machen auch, bevor der Workshop stattfindet, idealerweise eine Befragung unter allen SchülerInnen und den Elternhäusern, um zu schauen, okay, wie kommen denn die Menschen zur Schule, weil gerade der Bereich Mobilität nicht direkt als Daten da liegt. Also es gibt keine Rechnung, wo drin steht, okay, 700 SchülerInnen kommen an 700 Tagen so und so an die Schule. Und sozusagen von diesem Ist-Zustand, damit fangen wir an. Und im ersten Workshop ist ein großer Teil direkt sozusagen diese, wohin wollt ihr als Schule? Da gibt es auch entsprechend natürlich Fragen in der Befragung, die wir mitbringen und dann sozusagen in dem Workshop eine Vision entwickeln. Okay, wir stellen uns unsere Schule 2030 so und so vor und wir wollen diese und jene Ziele erreichen. Und dann haben wir sozusagen ein Feld aufgespannt von hier stehen wir jetzt und dorthin wollen wir. Und das Ziel ist es, diesen Zwischenraum zu füllen mit verschiedenen Maßnahmen. Also wir nennen das jetzt ganz allgemein Maßnahmen, aber konkret ist das sowas wie, okay, wir stärken Fahrgemeinschaften in unserer Schulgemeinschaft. Wir wechseln unser Wärmesystem von Erdgas zu Wärmepumpe. Also so auf verschiedensten Ebenen und skizzieren dann im Endeffekt einen sogenannten Absenkpfad. Also wie kommen wir im Bereich CO2 runter? Und das ist jetzt sozusagen sehr stark diese technische Ebene, sozusagen Schule als Gebäude, Schule als Institution, die Ressourcen verbraucht. Gleichzeitig ist natürlich eine Schule ein Lebensort, ein Bildungsort für SchülerInnen und das ist uns sehr wichtig, diese ganze Bildung für nachhaltige Entwicklung da gleichberechtigt daneben zu stellen, zu sagen, hey, natürlich können wir hier das CO2 messen, aber die Bildung ist ungleich anders und auch sehr, sehr wichtig. Und idealerweise verbindet man natürlich diese zwei Aspekte. Das heißt, wenn man sich den Bereich Mobilität anschaut und sagt, wir wollen das Fahrradfahren stärken an unserer Schule, lass doch einen Fahrradständer bauen, der überdacht ist, dann kann man ja überlegen, hey, haben wir vielleicht Schmiedeunterricht, Schweißunterricht oder Werkunterricht, wo man das entsprechend direkt im tatsächlichen Tun integrieren kann, diese Umsetzung von. Und dann bei Bildung geht es natürlich noch darüber hinaus darum, so abgesehen von den Sachen, die man konkret an der Schule machen kann, noch weiterhin zu schauen, okay, wo sind vielleicht Punkte in unserem Lehrplan und die wir angehen können und ändern wollen, zum Beispiel irgendwie Klimagerechtigkeit stärker zu behandeln, den ganzen Aspekt von Mitgestalten und Handprint, also ich als aktiver Mensch in der Gesellschaft, das zu behandeln in Gemeinschaftskundeunterricht oder dergleichen. Und im ersten Workshop geht es tatsächlich, um sozusagen nochmal den Schritt zurückzumachen, um einerseits zu schauen, wo stehen wir, zu berichten, das ist der Stand an der Schule und erste Ziele zu setzen und vielleicht ein, zwei Maßnahmen zu finden, die dann direkt angegangen werden können.
Ich bin auch Biologielehrerin übrigens. Genau, das Thema Nachhaltigkeit liegt mir auch richtig am Herzen. Nun ist ja, kommt ja unter anderem die Frage vielleicht, CO2-Reduzierung ist mit Sicherheit eins unserer größten Themen, aber ja nicht das einzige Umweltthema. Nehmt ihr die anderen sozusagen mit oder habt ihr jetzt einfach gesagt, wenn wir das ganze Spektrum aufmachen, dann fallen wir gleich nach hinten um, weil das ist zu viel? Das erlebe ich oft, wenn wir erstmal anfangen und sehen, was alles gemacht werden müsste, dann lähmt das ja oft so. Also reduziert ihr euch deshalb bewusst auf CO2 als Hauptanliegen oder kommen die anderen dann noch mit dazu oder hängt das auch von den Schulen ab?
Genau, im ersten Workshop versuchen wir auch so ein gemeinsames Verständnis bzw. Grundlagen zu schaffen für das Zusammenarbeiten und schauen uns im Endeffekt die planetaren Grenzen von Rockström an, wo ja all diese verschiedenen Bereiche von CO2 über Biodiversität, über Landnutzung hin zu Abwasser und Nitrat und alles Mögliche sozusagen abgetragen wird, überall, wo wir als Gesellschaft unsere Lebensgrundlage verschlechtern bzw. das Risiko erhöhen, dass es uns als Menschen schlecht geht auf dieser Erde. Und sagen dabei aber ganz klar, dass zwei Bereiche sozusagen hervorstehen, dass sozusagen also ein schlechter werden in den zwei Bereichen starke Auswirkungen auf alle anderen hat. Und das ist einerseits Biodiversität, also das, was du angesprochen hast, und natürlich CO2 bzw. Erderwärmung. Und sagen aber auch ganz klar, um das sozusagen, und das, was du angesprochen hast, um es zu vereinfachen, beziehungsweise um sozusagen sich einmal auf eine Untersuchungsebene zu einigen, schauen wir uns jetzt erstmal nur CO2 an. Weil CO2, man relativ einfach so Rechenspiele mit CO2 machen kann, ne? Also Bilanzierung, Absenkpfad und dergleichen. Bei Biodiversität wird das ungleich schwieriger, gerade wenn man sich dann auch gesamte Ökosysteme anschaut. Sagen aber immer dazu, und das kommt natürlich auch immer wieder auf, dass gerade Biodiversität und damit auch irgendwie auch andere Dinge sehr wichtig sind, wir uns aber jetzt hier in der Betrachtung auf CO2 konzentrieren, um auch so gerade im Gebäudebereich so eine Priorisierung angehen zu können.
Janina, du wolltest auch noch was dazu sagen?
Genau, ich würde dazu noch gerne was ergänzen. Es ist einerseits halt wichtig, sich eine CO2-Bilanz anzuschauen, weil es eben konkrete Zahlen sind und man auch dann sehen kann, was hat man geschafft, was für Auswirkungen haben die Maßnahmen. Und man auch klar sehen kann, welche Bereiche die Big Points, also die Bereiche mit viel Treibhausgasemissionen an den Schulen sind und welche vielleicht eher unwichtiger sind, die aber total gerne oder generell in der gesellschaftlichen Debatte wie Mülltrennung oder Coffee-to-go-Becher, die sind in der gesellschaftlichen Debatte total groß, haben aber kaum CO2-Auswirkungen, wenn man es darauf runterbricht. Um das nochmal zu verdeutlichen, machen wir das eben. Und als Ergänzung dazu ist uns eben Bildung für nachhaltige Entwicklung, also BNE, total wichtig, weil das kann man nicht in Treibhausgasen messen oder die Einsparungen, die dadurch entstehen, dadurch, dass die Kinder eben dann total viel darüber lernen und das auch mit in ihr alltägliches Leben nehmen, mit nach Hause tragen und so. Das ist uns auch total wichtig. Also ich finde, wir haben diese zwei großen Punkte, einmal die Treibhausgasbilanz im Klimarechner von Greenpeace und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Also da finde ich immer die spannende Frage, ab welchem Alter ist dann auch was angemessen? So aus meiner Lehrerin-Perspektive habe oft das Gefühl, ich muss ja überhaupt erstmal die Begeisterung für die Natur schaffen, um eine Motivation zu schaffen, dass ich irgendwas fürs Retten der Natur machen will. Meine Schule ist ja mitten in der Stadt, ich bin mitten in der Sternschanze. Da ist ja bei manchen das Naturerleben relativ gering. Und eine Vorstellung davon zu haben, warum ich Klimaschutz betreiben muss, damit dann irgendwo die Wälder nicht kaputt gehen und die Tiere noch weiterleben können, das ist manchmal ganz schwer ins Erleben zu bringen. Das bleibt dann so im Kopf. Also beschäftigt ihr euch damit auch, diese Frage, was mache ich in der Unterstufe, was mache ich in der Mittelstufe, wie gehe ich in der Oberstufe damit um? Oder überlasst ihr das dann eher den LehrerInnen?
Das überlassen wir durchaus den LehrerInnen. Wir versuchen natürlich, den Prozess irgendwie zu begleiten und anzustoßen. Also gerade die zwei, drei Schulen, die wir im ersten Jahr begleitet haben, haben sich ihren gesamten Lehrplan angeschaut und den in gemeinsamen pädagogischen Konferenzen mit allen LehrerInnen überarbeitet und geschaut, hey, wo können wir das ändern? Wie können wir das in unsere Entwicklungsbegleitung im Endeffekt ja einbinden? Und wir haben auch zusammen mit der pädagogischen Forschungsstelle ein eigenes Projekt ans Laufen gebracht, wo drei LehrerInnen auch dran arbeiten, im Endeffekt den Richterlehrplan anzuschauen und zu überarbeiten und anzupassen hin zu mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also einerseits zu schauen, was gibt es schon, Ackerbauepoche bis hin zu Ökologiepraktikum, da haben wir verschiedenste Sachen schon, gerade im Waldorf-Lehrplan. Und dann aber auch zu schauen, so hey, wo sind vielleicht noch Lücken? Wo gibt es Dinge, die gerade in der aktuellen Debatte, gerade Gerechtigkeitsfragen, Handprint oder also so neuere Konzepte auch, die vielleicht fehlen und dann vielleicht in der Oberstufe, vielleicht in der Mittelstufe oder anders dann in der Unterstufe eingebunden werden können.
Wenn ihr jetzt so anfangt in der Arbeit und das vielleicht auch unterschiedlich in verschiedenen Schulen, wie ist so die Resonanz? Und könnt ihr Unterschiede sehen in der Resonanz bei SchülerInnen, bei LehrerInnen, bei Eltern?
Ja, das ist eine super gute Frage, weil ich das auch total spannend finde zu beobachten, dass es eben an jeder Schule total unterschiedlich ist, welche Personengruppen sich da jetzt engagieren, ob das Engagement eher aus dem Elternkreis kommt oder aus der Geschäftsführung oder von einer Lehrkraft. Was total wichtig ist, ist, dass es irgendwie eine Person gibt, die sich so ein bisschen für die Klima-AG verantwortlich fühlt und es organisiert. Dann funktioniert es am besten und da ist es dann auch relativ egal, aus welchem dieser Kreise sie kommt. Wichtig ist eigentlich, dass die Schulgemeinschaft dahinter steht, um dann die Maßnahmen auch umsetzen zu können.
Also es gibt auch oder es gab auch Schulen, wo sich sozusagen eine sehr aktive beispielsweise Elterngruppe gefunden hat und es aber wenig Resonanz in der Schulführung, in den Schullenkungskreis gab. Und die sind dann im Endeffekt über die Mitgliederversammlung gegangen und haben sich dort entsprechendes Mandat geholt und gesagt, hey, wir wollen aber einen Beschluss, dass wir das wollen, als Schule diesbezüglich voranzugehen. Also da ermöglicht natürlich die Selbstorganisation und die Selbstverwaltung auch solche Wege. Was auch ganz interessant ist, ist natürlich die Einbindung der SchülerInnen. Also wir haben sozusagen am Anfang gesagt, uns ist sehr wichtig zu versuchen, alle drei Bezugsgruppen im Endeffekt zusammenzubringen. Also es sind ja eigentlich vier, also Eltern, LehrerInnen, Mitarbeitende oder Menschen aus der Schulverwaltung und die SchülerInnen. Und das gestaltet sich natürlich schwierig, weil die Eltern arbeiten und die SchülerInnen haben keine Lust, Freitagabend oder samstags sich zu treffen. Und diese Gratwanderung irgendwie zu finden, also dann finden sich an manchen Schulen vielleicht 5, 6, so eine Handvoll engagierte SchülerInnen, die sind auch bereit, zu solchen Treffen mit im Endeffekt ja Erwachsenen zu gehen, die vielleicht nicht so cool sind. An anderen Schulen gibt es vielleicht aber auch schon eine SchülerInnen-AG, die dann sozusagen aktiver eingebunden wird und geschaut wird, okay, welche Entscheidungen oder welche Impulse kommen von den SchülerInnen, die wir dann natürlich irgendwie aufgreifen und versuchen voranzubringen und zu unterstützen. Genau, aber das ist eine Gratwanderung und das Projekt geht ja jetzt im Juli erstmal zu Ende, die ersten drei Schuljahre und gerade wenn es dann an die Überarbeitung geht und dann die nächsten Projekte, die wir versuchen fortzuführen, ist das weiterhin natürlich auch Thema zu schauen, okay, versuchen wir das vielleicht nochmal von der anderen Seite anzugehen und wirklich konkret nur SchülerInnen anzusprechen und die zu unterstützen, diese Lobbyarbeit an der Schule zu leisten oder wie geht man das an?
Genau, es ist halt in der Praxis, hat sich herausgestellt, relativ kompliziert, diese ganzen Interessengruppen zusammenzubringen, weil eben verschiedene zeitliche Kapazitäten da sind und gerade auch von SchülerInnenseite, wir haben teilweise welche ab der 7. Klasse dabei, die können teilweise mit dem Begriff CO2 und so auch noch nicht so viel anfangen. Da ist es dann auch immer schwierig, die bei den Workshops dann auch mitzunehmen. Und was aber tatsächlich ganz gut funktioniert hat und wo die auch dann sehr engagiert sind, ist, wenn die eigene Projekte an der Schule umsetzen können, die vielleicht nicht direkt erstmal so auf die Treibhausgaseinsparungen ausgelegt sind, weil das Thema Heizung oder Strom ist für die manchmal noch zu groß und zu komplex. Und dann können die aber selbst ins Handeln kommen und Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, auch mit kleineren Projekten wie zum Beispiel einem Tauschschrank oder dass sie sich für die Mülltrennung an der Schule einsetzen oder so.
Wobei ich da gar nicht die SchülerInnen irgendwie kleinreden würde. Also ich weiß auch von SchülerInnengruppen, die dann gesagt haben, hey, wir nehmen uns auf jeden Fall das Thema Mobilität an und gerade an Waldorfschulen ist da mit der größte Batzen an Einsparpotenzial und haben dann daran gearbeitet, die täglichen Elterntaxi-Staus morgens an der Schule irgendwie versuchen zu lösen. So, also gerade auch im Thema Mobilität sehe ich da auf jeden Fall irgendwie Interesse, Lust und auch irgendwie größere Hebel in den Händen der SchülerInnen. Also natürlich die Wechsel der Heizenergie ist eher ein trockenes Thema, wenn es dann um Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen geht und dergleichen.
Ja, und gerade Mobilität, das betrifft die SchülerInnen ja auch. Die kommen ja täglich zur Schule, die kennen sich damit aus, die wissen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie sieht es mit dem öffentlichen Nahverkehr aus und so. Da sind die eigentlich die besten Ansprechpersonen und die können da dann auch viel bewegen und auch vielleicht die Eltern darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht nicht so schön ist, jeden Tag mit dem Auto zur Schule gebracht zu werden. Also da stimme ich dir total zu, ja.
Ich glaube, das Entscheidende ist ja, das braucht konkrete Projekte. Und vermutlich auch für die Kräfteverteilung ist es sinnvoll, wenn Geschäftsführung und Vorstand sich um die Heizungsanlage kümmern und die Schülerinnen und Schüler je nach Altersstufe eben Projekte bearbeiten und die Eltern vielleicht auch, um auch nicht so einen Frust zu erzeugen. Ne? Ich sitze jetzt hier in der Besprechung, mit der ich eigentlich gar nichts anfangen kann, weil sie betrifft mich einfach nicht. Geht ihr auch in den Bereich von Beratung oder habt ihr da irgendwie Vernetzung, wie so Finanzierung von Umbaumaßnahmen oder sowas auch ermöglicht werden kann?
Genau, also wir machen so ein bisschen Förderberatung, also haben dazu im Endeffekt Informationen zusammengestellt. Und was wir natürlich den Schulen direkt empfehlen, ist, sich einen Energieberater, wenn nicht sowieso schon vorhanden, an die Hand zu nehmen, weil die ja direkt auch die Fördergrundlagen irgendwie immer mit dabei haben und wissen, okay, hier, das hier kann nach BAFA gefördert werden, das hier kann im Rahmen dieses Fördertopfes auf Landes- oder Stadtebene, kommunaler Ebene gefördert werden. Genau.
War denn jetzt so ein Moment, der für euch total frustrierend war? Und was war ein Moment, wo ihr gesagt habt, ja, richtig, die Arbeit lohnt sich. Das war jetzt richtig gut. Habt ihr sowas?
Also es gibt durchaus so Momente, die frustrierend sind, zum Beispiel, wenn die an der Schule nicht richtig ins Arbeiten kommen, weil es eben an zeitlichen Kapazitäten hadert oder eben anfangs die Motivation total groß ist und man dann merkt, das passt halt einfach irgendwie nicht. Das ist dann schon manchmal frustrierend, wenn dann Schulen aufhören oder halt nicht so weitermachen oder nur eine kleine Gruppe haben. Aber die schaffen trotzdem immer irgendwas oder haben zumindest Bewusstsein an der Schule geweckt. Das ist total wichtig. Und was ich immer total schön finde, wenn man dann hört, ja, die Schule hat jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach innerhalb von kürzester Zeit und hat da jetzt ihren ersten und eigenen Strom und so. Da habe ich gestern eine Nachricht von der Schule bekommen. Das hat mich sehr gefreut.
Also ich glaube, so frustrierendsten Moment fand ich so ein bisschen dieses ständig im Blick haben, okay, wie geht es denn weiter, gerade von der Finanzierung her? Also wir hatten da beste Unterstützung oder haben da weiterhin beste Unterstützung vom Bund der Freien Waldorfschulen, aber es ist eine projektbasierte Arbeitsstelle, das heißt, es ist immer befristet und dann ist die Frage, okay, wie geht es weiter, gerade weil wir natürlich so ein bisschen schon unser Leben danach ausrichten als engagierte KlimaschützerInnen und versuchen, das am Laufen zu halten. Also da kann es durchaus immer wieder zu Frust kommen. Was ich ein sehr schönes Erlebnis fand, also es gibt natürlich unglaublich viele, es sind ja fast jetzt schon 3 Schuljahre rum, war jetzt in der näheren Vergangenheit, hatte ich sozusagen, was wir den Schulen anbieten beim Anfangsworkshop, dass wir sozusagen am Vormittag, an dem Freitagvormittag auch Workshops mit SchülerInnen machen und die Ergebnisse versuchen sozusagen mitzunehmen in den Abendworkshop. Und da kamen einige Impulse von den SchülerInnen, unter anderem so, hey, wir brauchen doch eine SchülerInnen-AG, also eine eigene Gruppe. Und wir hätten sehr gerne, dass sie sich auch während der Schulzeit trifft, weil ansonsten ist es ja nicht attraktiv für SchülerInnen. Und dass dann dieses Aushandeln von, wie viel Schulzeit kann hergegeben, wie viel Schulzeit auch nicht, direkt am Abend mit SchülerInnen und den entsprechenden EntscheidungsträgerInnen, also Kolleginnen und auch pädagogische Konferenzleitung und dergleichen, direkt ausgehandelt wurde und eine Lösung gefunden wurde. Also das fand ich wirklich schön. Und wir da sozusagen nur moderierend das betrachtet haben oder gestaunt haben, wie das lief.
Du hast jetzt das mit den Finanzen angesprochen. Müssen die Schulen bisher dafür bezahlen, dass ihr diese Projekte mit ihnen macht?
Ja, also die Schulen haben einen Eigenanteil von 3.000 Euro und sozusagen unsere Kosten pro Schule für das, was wir machen und plus natürlich die ganze Vernetzung und dergleichen, die wir da einfach sozusagen pro Schule, wenn wir die aufteilen, unser Budget geteilt durch Anzahl der Schulen, liegen bei 12.000 Euro. Also es ist schon ein Anteil, aber deckt natürlich nicht die gesamten Kosten. Dieser Eigenanteil wurde auch von den Stiftungen gefordert, weil das natürlich die Zielbindung im Endeffekt erhöht. Also wenn der Schule sagt, okay, wir wollen das machen und wir zahlen dafür auch 3.000 Euro, natürlich die Bereitschaft gerade von den Entscheidungsträgerinnen höher ist, da dann auch irgendwas rauszuziehen bzw. voranzukommen bei dem Thema.
Aber so die Idee, jetzt ein Startup da draus zu machen und euch damit selbstständig zu machen, hattet ihr die auch schon?
Aber natürlich. Janina,
Ja.
willst du was zu sagen oder soll ich?
Kannst du gerne beantworten, du bist da ein bisschen tiefer drin als ich gerade, ja.
Nichts anderes haben wir gemacht oder sind wir gerade dabei, weil es war von Anfang an im Gespräch mit dem Bund der Freien Waldorfschulen klar, dass die das Projekt nicht dauerhaft unter ihrem Dach haben können, weil natürlich der Zweck des Bundes der Freien Waldorfschulen nicht ist, alle Waldorfschulen klimaneutral zu machen. So, es geht vor allem,
Ja, vielleicht ein guter Zweck, aber
ja, müsste man die Vereinssatzung ändern, schlage ich vor bei der nächsten Mitgliederversammlung des Bundes. Also es war klar, beziehungsweise es hat sich ergeben, dass wir durchaus gewachsen sind von anfangs 6 Schulen bis aktuell 18 Schulen, die wir begleiten, beziehungsweise 18 Einrichtungen. Wir begleiten auch 2 Kindergärten. Und entsprechend ist das natürlich auch ein sozusagen administrativer Aufwand, der gewisse Rahmen sprengt. Insofern war klar, dass wir sozusagen idealerweise so einen Anschub bekommen durch den Bund der Freien Waldorfschulen und dann in die Freiheit entlassen werden, ganz im Sinne der Anthroposophie. Und dabei sind wir gerade. Also wir haben einen Verein gegründet und gründen gerade auch noch eine UG, um diese konkrete Beratung auch anbieten zu können auf sozusagen kostendeckender Basis. Und werden das ab August diesen Jahres als sozusagen eigenständiger Verein weiterführen, natürlich in inniger Freundschaft mit dem Bund und Anthropoi und den anderen Einrichtungen in der Waldorfwelt fortführen. Darauf freuen wir uns auch sehr.
Als du vorhin sagtest, das Projekt geht zu Ende, habe ich gedacht, oh, jetzt wollten wir doch auch gerade ein bisschen Werbung machen. Aber das heißt, wir können durchaus Werbung machen, also auch Schulen vielleicht motivieren, sich zu melden. Wie würde das denn ablaufen? Also seid ihr daran auch schon interessiert oder habt ihr jetzt erstmal so eine Pause und startet dann neu?
Also Schulen können sich auf jeden Fall sehr gerne melden. Was wir sehr gerne anbieten, ist einfach so eine, hier, das haben wir bisher erarbeitet, schaut euch das an und schaut, ob euch das was taugt. Und wir haben natürlich auch verschiedene neue oder ein bisschen angepasste Projekte, an denen wir gerade arbeiten und im Gespräch sind mit Stiftungen und Fördergeldgeberinnen. Und dafür werden wir natürlich früher oder später dann auch Schulen brauchen oder Bildungseinrichtungen im weitesten Sinne, die sozusagen vielleicht eine Photovoltaikkampagne mit uns vorantreiben wollen oder ein Weiterbildungswochenende sozusagen testweise angehen wollen und dergleichen. Also da haben wir viele Ideen und freuen uns jederzeit, wenn man uns anruft oder uns schreibt per Mail an info@co0.de. Und co0 ist C-O-2-E-R-O. co2ero.de.
Okay, das können wir auch im Text vom Podcast nachher nochmal reinschreiben. Wenn ihr jetzt so nach vorne guckt, ist es auch in eurem Portfolio dann drin, zum Beispiel Schulen für eine Projektwoche einfach auch pädagogische Angebote zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass einige Schulen da auch ganz interessiert dran wären. Also da gibt es ja verschiedene Themen, wo viele Schulen sich gerne jemanden von außen einladen, der die dann mit Material oder sowas kommt. Schwebt euch da auch was vor oder ist das eher nicht so euer Bereich?
Auf jeden Fall. Also unser Kerngeschäft ist ja im Endeffekt Bildungsarbeit. Also wir gehen ja an die Schulen und versuchen, Prozesse anzustoßen und Inhalte zu vermitteln und haben da mittlerweile natürlich auch Erfahrungen und ein gewisses Portfolio und auch im Team verschiedenste Expertise, also von Klimaaktivismus bis hin zu Umweltanpassung. Genau, also sehr gerne einfach schreiben.
Und wenn ihr euch was wünschen dürftet, was würdet ihr euch wünschen? Einerseits für die Welt, andererseits für euer Projekt.
Ja, für das Projekt, dass es auf jeden Fall ab Sommer eben weitergehen kann und dass wir dafür Fördermittel bekommen. Das war ein großer und dringender Wunsch. Ja, für die Welt. Ich fände es schön, wenn es ein paar weniger Konflikte gäbe und die Menschen so langsam mal aufwachen würden und sich wirklich, also gerade auch die Politik gegen die Klimakrise einsetzen würden. Da sehe ich einfach auch ganz klar die Verantwortung bei der Politik und großen Unternehmen, die da einfach viel bewegen können. Und da geschieht in meinen Augen viel zu wenig bisher. Und ich finde, das könnte langsam mal in Angriff genommen werden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Und was würdest du dir von Schule wünschen? Also, wir haben hier hauptsächlich als Publikum Lehrkräfte. Was ist dein Wunsch an uns?
Ja, Klimaschutz auf jeden Fall in alle Unterrichtsfächer irgendwie mit zu integrieren und reinzutragen, weil ich habe jetzt schon oft bei den Workshops von SchülerInnen gehört, dass das kaum Thema ist. Als ich noch zur Schule gegangen bin, kam das irgendwann mal im Geografieunterricht und dann im Biologieunterricht in der 13. Klasse wurde dann der Treibhauseffekt behandelt, aber sonst hat man sich damit nicht beschäftigt und es kann halt auch über den Biologie- oder Geografieunterricht hinausgehen. Das wäre einfach mein großer Wunsch, dass man das gerne überall mit reinträgt.
Macht ihr dazu Vorschläge? Weil ich glaube, oftmals viele LehrerInnen sind einfach überfordert damit. Als Biologielehrerin habe ich viele Ideen, wie ich das machen kann. Aber wenn ich nun Deutsch und Geschichte studiert habe, dann fühle ich mich vielleicht überfordert. Also vielleicht ist es auch mein Interessensgebiet und mir fällt was ein, aber oftmals sind die Kolleginnen ja auch so in ihrem Fach, dass so dies über den Tellerrand gucken, dass sie da auch Anregungen bräuchten. Macht ihr auch Angebote für LehrerInnen Weiterbildung?
Weiterbildung bieten wir bisher jetzt für Lehrkräfte noch nicht an. Was wir haben, ist eine Liste, wo man sich eben auch sonst externe Unterstützung holen kann, wo auch Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte verlinkt sind, wo die sich dann gerne melden können, hinwenden können, wo es um verschiedene Themen geht. Wir haben jetzt auch ganz neu eine Liste mit Lehrmaterialien, zum Beispiel für Vertretungsstunden jetzt explizit, weil das der Wunsch einer Schule war. Die meinten, wir haben relativ viel Stundenausfall immer mal wieder. Und die Stunden können nicht so richtig gut genutzt werden. Das wäre total guter Rahmen, um das Thema Klimawandel noch mehr reinzutragen. Und da haben wir eben versucht, jetzt Lehrmaterialien zu finden, die sich die Schulen dann bestellen können, in einen Koffer tun können und einfach bei Bedarf aus dem Lehrzimmer holen können, mit in die Klasse nehmen können, was keine Vorbereitung oder so bedarf, wo man nicht groß im Thema drin sein muss, sondern eben 45 Minuten mit den SchülerInnen was erarbeiten kann. Oder auch Spiele zum Thema Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeitsfragen und solche Dinge. Sowas machen wir bisher eher und haben halt eine Erfahrung, was gibt es für Lehrmaterialien, was kann man da vielleicht empfehlen, wenn man.
Also es gibt dieses Projekt BNU an der Pädagogischen Forschungsstelle, wo es darum geht, Bildung für nachhaltige Entwicklung sozusagen nochmal anzuschauen und stärker zu verankern im Lehrplan. Und die sind gerade an dem Punkt, wo sie Best-Practice-Beispiele sammeln. Also auch da sehr gerne, wenn es bei euch an der Schule irgendeine Art von Klimawandelwissen oder Bildung für nachhaltige Entwicklung integriert im Lehrplan gibt, schreibt uns gerne und wir stellen den Kontakt her. Weil das ist natürlich auch etwas, was wir versuchen zu stärken, diese Vernetzung untereinander, weil es sehr, sehr viele Ideen in verschiedensten Bereichen, an den verschiedensten Schulen und Bildungseinrichtungen gibt und oft sozusagen die Kanäle für den Austausch oder das Wissen darüber, die haben das ja auch schon sozusagen gelöst, das Problem, vor dem ich stehe. Das versuchen wir auch voranzubringen.
Nun hattest du noch nicht zu deinen Wünschen was gesagt. Da will ich dich natürlich auch fragen.
Also fürs Projekt Zero Zero wünsche ich mir, dass wir hoffentlich weiterhin wirksam sind. Also das, was wir uns vornehmen, auch sozusagen funktioniert, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Und in diesem Sinne vielleicht auch nochmal ein großes Dank an all die aktiven Menschen an den Schulen. Wir kommen da oft irgendwie so von außen ran, haben schöne Ideen, aber die tatsächliche Arbeit wird ja an den Schulen und den Bildungseinrichtungen gemacht. Und wir sind unglaublich glücklich darüber, dass es überall diese engagierten Menschen gibt. Und mein Wunsch für Schulen und also für die Welt allgemein, bitte, bitte weniger Klimakrise. Und für Schulen konkret ist vielleicht dieser Aspekt, dass wir es schaffen, als Bildungseinrichtung dieses Verständnis von wir als handelnde Menschen, wir als handelnde Subjekte, also nicht hier dort die Politik und hier ich als Individuum, sondern die Politik wird ja von Menschen gestaltet. Und dieser Aspekt von ich habe nicht nur einen ökologischen Fußabdruck, den ich versuche zu verkleinern, sondern ich habe auch einen Gerechtigkeitshandabdruck und kann mitgestalten und Strukturen ändern und Gesetze voranbringen und Regeln setzen und dergleichen. Also dieses Verständnis zu stärken, das wünsche ich mir innigst.
Ja, ich glaube, das ist auch unsere wichtigste Aufgabe als Lehrkräfte. Janina, du sagtest es vorhin, das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu stärken in den Jugendlichen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir ihnen mitgeben können. Also das Wissen findet man mittlerweile überall. Aber mir nützt das Wissen ja nichts, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann auch was damit tun und ich bewirke auch etwas damit. Da haben sich, glaube ich, die Aufgaben für Schule einfach auch verwandelt und wir müssen da einfach schauen, was ist heute eigentlich unsere Aufgabe? Glaube ich, eine andere als vor 50 Jahren.
Ja, um da nochmal als Psychologe einzuhaken, also Wissen alleine führt ja auch nicht zu einer Verhaltensänderung. Also ich verändere ja nichts direkt, wenn ich irgendwie mehr weiß, sondern es braucht diese Selbstwirksamkeit. Es braucht dieses Wissen auch darüber, was habe ich denn für andere Optionen? Oder mit welchen Menschen kann ich mich denn zusammenschließen, um gemeinsam dann wirksam zu sein? Also auch dieses Verbündete suchen ist ein sehr wichtiger Teil von.
Da kam mir gleich noch die Idee, ich mache ja auch eine Online-Plattform für Online-Weiterbildung für Lehrkräfte. Und vielleicht wäre das auch was für euch, mal so ein Online-Angebot zusammenzustellen, auch als einfach als Verbreitungsmöglichkeit, als Schnuppermöglichkeit, was ihr eigentlich anbietet. Ich glaube immer, es ist gut, viele Wege zu nutzen und vielen Wegen sich zu verbreiten, um auch einfach Menschen aufmerksam zu machen. Das
Auf
erlebe
jeden
ich als
Fall.
das Wichtigste, sozusagen, wie komme ich überhaupt an die Menschen ran mit meinen guten Ideen?
Ja, sehr gerne.
Dann würde ich mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken für das Gespräch. Das fand ich war ein spannender Bogen und dann hoffen wir, dass wir viele Menschen damit motivieren, sich in die Richtung noch mehr auf den Weg zu machen und vielleicht auch ermutigen, dass es immer um kleine Schritte geht. Dass man nicht gleich die ganze Schule von heute auf morgen CO2-neutral kriegt, aber dass jeder kleine Schritt zählt. Genau.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen und euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Dabeibleiben. Natürlich sind wir auch heute gespannt auf euer Feedback und eure Fragen. Wie immer gern direkt hier im Podcast-Kanal oder per E-Mail an waldorfland@web.de. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.co2ero.de. Also www.co2ero.de. Bleibt gesund und im Gespräch mit Kolleginnen und vor allem mit euren Schülerinnen und Schülern. Und nun sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.